Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Und wir besprechen immer das, was diese Woche wichtig war. Bis morgen geht der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg noch. Sind Sie Kirchentagsbesucherin, Frau Weidenfeld?
Ja, ehrlich gesagt schon. Also ich bin bis auf jetzt diesen, ich habe dieses Jahr wirklich weder Zeit noch Luft, war ich, glaube ich, auch in den letzten 10, 15 Jahren auf fast jedem Kirchenkatholiken ökumenischen Kirchentag, den es gab, eben natürlich als Journalistin und als Moderatorin oder Diskutantin. Aber ich bin da schon oft gewesen.
Ach, nicht schlecht. Und Sie sind als, Sie haben es mir vorhin verraten, als Katholikin tatsächlich auch zum Evangelischen Kirchentag gegangen. Also Sie leben die Ökumene.
Nee, das, ich meine, ich gehe da halt eben in meinem Beruf natürlich hin. Sonst würde ich da, glaube ich, nicht so hingehen. Aber ich kann gut verstehen, warum Leute das gerne machen, weil das eben so ein Gefühl ist, da ist so eine ganze Stadt voll von Christen und man ist irgendwie endlich mal in der Mehrheit und ist draußen und ist eben auch so offensiv, also offensiv christlich. Und ich kann gut verstehen, dass das für viele Christen super attraktiv ist, das zu machen, dahin zu gehen, sich zu sehen und sich eben auch mal in der Mitte der Gesellschaft, das ist ja so das, was der Kirchentagspräsident gesagt hat, in der Mitte der Gesellschaft zu fühlen und nicht eben, wie das in den letzten Jahren ja immer mehr geworden ist, so am Rand einer gebildeten, akademischen oder auch nicht akademischen Gesellschaft, bürgerlichen Gesellschaft.
Und Sie haben den Kirchentagspräsidenten gerade angesprochen. Thomas de Maizière ist das ja noch, ehemaliger Minister von der CDU. Er hat heute im Deutschlandfunk nochmal ein Interview gegeben und erklärt, dass auch auf diesem Kirchentag ein großes Wort verhandelt wird, nämlich die Hoffnung.
Wir sind hoffnungsfrohe Menschen als Christen. Wir glauben an die frohe Botschaft. Wir sind grundsätzlich zuversichtlich. Aber richtig ist, in dieser verzagten und schwierigen und verstörten Welt muss man diese Hoffnung vielleicht auch finden. Aber wir wollen auch Hoffnung stiften. Und das, hoffen wir, geht als Signal auch von diesem Kirchentag aus.
Was gibt Ihnen denn momentan Hoffnung?
Also ich finde das ja immer, das ist weniger christlich als menschlich, aber so das Gefühl zu haben und zu wissen, dass die Menschen am Ende die meisten Probleme, die sie hatten, irgendwie auch gelöst haben, das kann einen schon sehr, nicht sehr super optimistisch machen, zurzeit natürlich nicht, wenn man die Nachrichten guckt, die einen umgeben, dann kann man das nicht sein, aber zumindest so das Gefühl geben, dass es ja auch gehen könnte und das ist vielleicht auch das, was Thomas de Maizière meint. Manchmal denkt man dann eben auch, es ist gar nicht so schlecht, wenn da auch nochmal ein Segen drauf ruht. Also, dass man wirklich eine Perspektive hat, die über das eigene und das eigene Leben und auch die eigenen Beschränktheiten hinausgeht.
Jetzt gab es einen anderen Politiker, der da auch präsent war. Überhaupt gibt es ja auch beim Kirchentag immer doch recht hohe Promidichte.
Sind alle da.
Stimmt, CDU-Chef Friedrich Merz war heute bei einem Bibelgespräch und hat eben da einen Satz gesagt, da bin ich dran hängen geblieben. Er hat gesagt, Politiker müssten sich dessen bewusst sein, dass sie immer nur die vorletzten Dinge auf dieser Welt lösen können. Politik könne das Heil Gottes nicht bringen und auch nicht ersetzen. Und ich musste da ganz unwillkürlich an den Heizungsstreit denken und dachte, naja, vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, wenn Robert Habeck da den letzten Schritt dem Herrn überlassen würde.
Nein, sowieso nicht. Also das ist natürlich eine im Moment, glaube ich, sehr beliebte und auch sehr attraktive wie Redewendung eben, sich nochmal in so einen wirklich bürgerlichen, vielleicht auch sehr konservativen und vielleicht eben auch sehr christlich geprägten Kontext zu stellen, weil der ja gar nicht mehr da ist. Nicht? Also die Christen sind in einer Minderheit in Deutschland. Glaube spielt aus vielen Gründen nicht mehr die Rolle, die er früher gespielt hat. Und beide Kirchen haben eben durch den Missbrauchsskandal eben enorme Probleme, sich eben auch legitim zu fühlen und sich als legitime Mitsprecher in einer Gesellschaft eben aufzuführen. Das sind alles Punkte, die die Kirchen eben reduzieren, auch in ihrer Wirksamkeit. Und dann als Politiker zu sagen, naja, wir machen ja immer nur die vorletzten Sachen und die letzten Sachen macht der liebe Gott. Also sagen wir mal so, das ist eine Form von Fatalismus, die man niemandem wünscht und die man natürlich gerade in der Klimadebatte im Moment überhaupt nicht vertragen kann.
Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und dieser Frage, wem vertraut man denn? Also kann schon was mit dieser Frage oder ja mit dieser Vorstellung anfangen, dass man nicht alles in der eigenen Hand hat, so. Aber ja, wenn ich dann auf die Politik gucke, da ist mir schon wichtig, dass da mit Fakten argumentiert wird, dass, auf die ich vertrauen kann.
Ja, ich glaube, ich würde eben eher sagen, es geht nach vorne weg. Also es gibt ja eben aus den 50er und 60er Jahren Westdeutschlands diesen Satz und diese Überzeugung, und ich glaube, dass die nach wie vor eigentlich richtig ist, dass Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht schaffen kann. Und dass eben diese Vorfeldorganisationen der Demokratie, Familie, Kirchen, Vereine, dass die heute eben nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und dass da irgendwie ein Loch ist oder ein Defizit ist, das noch nicht gefüllt ist und wo man auch nicht sieht, wer das dann am Ende füllen kann. Die Schulen tun es ja offenbar nicht, die Parteien tun es nicht und die Politiker können das auch nicht. Das, glaube ich, ist wirklich ein Punkt, über den man nachdenken muss und auch reden muss. Die Frage, wie viel Zuversicht braucht man und wo findet man die im Glauben, findet man die in der Wissenschaft, in der Forschung, findet man die vielleicht auch eben in der eigenen Kompetenz.
Auf der Yogamatte vielleicht auch?
Vielleicht auf der Yogamatte, vielleicht auch eben in anderen Religionen oder in anderen Anschauungen. Die würde ich für vergleichsweise offen halten, und die ist ja auch offen.
Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld ist mein Gast heute Mittag und wir sortieren gemeinsam die Themen, die heute und in dieser Woche wichtig sind. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute auf dem Kirchentag gesprochen und er ist auf der Bühne interviewt worden unter dem Titel »In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten«. Zum Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine hat er sich zum Beispiel so angehört.
Nun wird da hier aus dem Publikum von hinten der Ruf aufgebracht, verhandeln, verhandeln, Herr Scholz. Und ich will was dazu sagen. Verhandeln ist okay. Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird. Und dass ein Teil...
Da ist alles, was er weiter gesagt hat, in Applaus untergegangen. Ein ruhiger, besonderer Scholz, wie wir ihn kennen, mit großer Zustimmung aus dem Raum, Frau Weidenfeld.
Ja, das hatten wir auch schon anders.
Können wir auch direkt mal hören bei einer Veranstaltung. Sie meinen die Veranstaltung in Brandenburg, ne? Genau. In Falkensee am Freitag vergangene Woche. Da klang es anders.
Liebe Schreihalse, während ihr ruft, Frieden schaffen ohne Waffen, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper, und hat sie auf die Ukraine gerichtet. Er zerstört Städte, er zerstört Dörfer, er zerstört Eisenbahnlinien und Autobahnen. Und er hat unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte in der Ukraine getötet. Das ist Mord, um es klar zu sagen, und nicht das, was hier gerufen wird.
Also da hatten wir es auch anders.
Ja, das, und er hat ja dann noch gesagt, wenn ihr Verstand in euren Hirnen hättet, würdet ihr das begreifen. Also das war ganz anders, ganz anderer Ton, zeigt natürlich in welche, es zeigt so ein bisschen, finde ich, erstens die Reise von Olaf Scholz, eben von einem Kanzler, der sich im letzten Jahr ja überhaupt gar nicht gut entscheiden konnte, eben wirklich sich für die Ukraine zu engagieren, auch öffentlich, auch mit Waffenlieferungen, und der das jetzt tut und der jetzt eben auch sehr klar seine Position bezogen hat und damit eben diesen Platz auf der Mitte verlässt und sich eben zu denen gesellt, die das richtig finden, dass Waffen geliefert werden, die die Ukraine mit allem unterstützen wollen, was geht, und die eben Russland verurteilen. Und damit hat er natürlich aber eben auch diesen anderen Rand jetzt frei gemacht, der vorher nicht frei war, derer, die eben glauben, dass man jetzt verhandeln muss, dass Russland nicht der Aggressor ist, oder wenn Russland der Aggressor ist, dann eben auch mit einigem Recht da unterwegs ist. Dieser Rand ist jetzt frei, und der ganz offensichtlich radikalisiert sich ähnlich wie eben in der Asyldebatte er sich radikalisiert, und es sind auch ähnliche Leute. Insofern, da kann man eben wirklich in so einer Art Zeitlupe betrachten, wie sich Themen und wie sich eben auch Politik polarisiert, wie sie polarisiert werden, wie sie auch benutzt und instrumentalisiert werden. Und ob man dann gut beraten ist, wenn man auch noch die Fassung verliert und eben anfängt zu schreien, das glaube ich nicht. Und ganz offensichtlich glaubt er das auch nicht, weil auf dem Kirchentag hört er sich ja nun wirklich wieder ganz, ganz anders an, wo er natürlich auch in einem Resonanzraum für ihn natürlich viel freundlicher ist als in Falkensee. Das ist nördlich von Berlin, wo es eben immer schon eine sehr breite Opposition gegen bürgerliche Politik im Allgemeinen gibt. Und die Opposition ist am rechten Rand zu finden.
Jetzt haben Sie gerade von so einer Leerstelle gesprochen, die da der Bundeskanzler lässt, indem er sich sehr klar positioniert und eigentlich sagt, ja, Verhandlungen sind eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Genau so hat er es nicht gesagt, aber so paraphrasiere ich es jetzt mal. Ist das Ausdruck auch einer SPD, die da wieder mehr zu einer Linie gefunden hat? Und ist das vielleicht auch gar nicht so schlau, weil es ja schon zu Beginn des Krieges auch eine SPD gab, die da vielleicht auch noch breitere Bevölkerungsschichten ansprechen konnte mit ihrer inneren Uneinigkeit?
Ich glaube, es ist ein Phänomen, das der deutschen Politik insgesamt innewohnt. Das hat ja die CDU, hat ja dieselben Erfahrungen gemacht, als sie noch das Kanzleramt hatten, nämlich dass eben diese deutsche Art, Politik zu machen, eben immer einen breiten Kompromiss zu suchen, der in der gesellschaftlichen Mitte zu Hause ist, dass der sowohl rechts als auch links eben Platz lässt und eben Räume frei macht, die man nutzen und instrumentalisieren kann. Das geht erstaunlicherweise in Deutschland ja immer vergleichsweise gut. Also wenn man sich die Polarisierung anguckt in den USA oder in Frankreich oder in Italien, dann ist das eben nochmal eine viel, viel stärkere Polarisierung, weil sich da eben die Politik nicht auch in der Mitte versammelt, sondern selber eben schon rechts oder links positioniert. Aber es hat natürlich irre Risiken. Und diese Risiken sieht man eben immer dann, wenn sich ein gesellschaftliches Klima aufheizt, wie es eben jetzt bei der Heizung tut. Entschuldigung, das Wortspiel war jetzt blöd, aber eben, oder wie es beim Überfall Russlands auf die Ukraine ist oder wie es eben auch in der Asylreform oder bei der Frage eben, wie man mit Flüchtlingen und Asyl umgeht.
Über das Thema Asylrechtsreform auf EU-Ebene sprechen wir gleich nochmal. Ein Thema diese Woche, das passt auch zu diesen freien Rändern, die Sie gerade angesprochen haben, waren die hohen Umfragewerte für die AfD. Die lag da bei 18% in verschiedenen Umfragen, gleichauf mit der SPD tatsächlich. Und diese Woche ging es ganz viel um die Gründe. Ein paar Themenstränge haben Sie ja gerade auch schon genannt. Ich fand aber die Beobachtung des Wahlforschers Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin ganz interessant. Der ist auch manchmal Gast hier. Der hat sich noch mal genauer das Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen angeschaut seit Oktober letzten Jahres und hat da eher auf so Trends geschaut, um zu schauen, ist das jetzt wirklich so ein Aufwärtstrend der AfD? Und der sagt, wenn wir jetzt diese letzten Werte aus den Umfragen mal nicht betrachten, dann sind das allgemein sehr flache Trendlinien und er plädiert deshalb dafür, diese Diskussion nicht so aufgehitzt zu führen, wie wir sie jetzt diese Woche geführt haben, weil man eben aus seiner Sicht noch gar nicht sagen könne, ob das jetzt so ein nachhaltiger Trend ist oder eben ein kurzer Ausreißer. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das stimmt. Ich halte das für einen klugen Gedanken. Ich glaube nur, was man eben sehen muss, ist, dass die AfD immer in Krisen total profitiert. Sie hat sich gegründet nach der Finanz- und Eurokrise. Sie ist ganz stark geworden in der Migrationskrise. Sie hat dann in der zweiten Phase sozusagen der Corona-Krise wieder an sich so wieder aufgemuskelt und wieder an Kraft gewonnen. Und jetzt eben in dieser Polikrise Russland, Asyl ist sie wieder ganz stark. Und letztlich ist halt eben die Frage, glaube ich, wie man politisch mit diesen Krisen umgeht und ob man es eben schaffen kann, den zuversichtlichen, oder wir haben ja eben über Hoffnung schon gesprochen, einen Weg zu finden, wo die Bürger, wo die Wähler ihren Politikern zutrauen, die werden schon damit fertig werden. Und das ist, glaube ich, im Moment das Problem, dass es eben nicht so aussieht. Und deshalb gibt es eben so einen Reflex oder so einen Rückschlag zu gucken, wer bietet mir denn eine Alternative, die für mich vielleicht eben auch plausibel ist und die ich attraktiver finde. Und da ist eben dann die AfD da. Und ich glaube, dass das eben unabhängig von der Stabilität der AfD als Partei oder der Frage, wird die irgendwann mal eine koalitionsfähige, nationalkonservative Alternative sein, unabhängig davon ist das eben so ein wichtiger Punkt, dass man das Gefühl hat, da gibt es irgendwie einen Punkt in Krisen nicht zutrauen zu haben, dass die Politiker, die regieren, dass die Koalitionen, die regieren, das gut schaffen. Und im Augenblick, wenn man sich das Bild der Ampelkoalition anguckt, würde man ja auch sagen, da muss man schon echt ein Superoptimist sein, um zu glauben, dass die das gut machen.
Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und hier heute Mittag zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur, um auf die wichtigsten Themen der Woche zu schauen. Mein Gast heute ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und wir möchten über die Asylreform auf EU-Ebene sprechen. Es soll ja künftig erstmals Asylverfahren an den Außengrenzen der EU geben können, damit Menschen, die keine oder nur eine schlechte Perspektive auf Asyl haben, gar nicht erst einreisen, sondern sofort abgeschoben werden können. Das war eine Entscheidung der EU-Innenministerinnen und Innenminister, die am Donnerstagabend kam und die sorgt seitdem ziemlich nachhaltig für ziemlich laute Kritik. Menschen Menschenrechtsorganisationen befürchten zum Beispiel, dass die Orte an den Außengrenzen zu Lagern werden, wo die Menschen wie in Gefängnissen festgehalten werden sollen. Andere wiederum sagen, wenn es eine solche Lösung jetzt nicht gegeben hätte, dann wäre das auch jahrelang noch so weitergegangen mit der unklaren Verteilung zum Beispiel und auch mit dem Sterben an Außengrenzen. Wichtig ist vielleicht zu sagen, das ist jetzt noch nicht das, was auf jeden Fall kommt, weil nämlich noch eine Verhandlung und auch eine Lösung mit dem EU-Parlament gefunden werden muss. Aber trotzdem war es ein wichtiges Thema dieser Woche. Und die Frage an Sie, Ursula Weidenfeld, wo finden Sie sich denn da wieder? Eher bei denen, die sagen, ja, guter Plan, oder die sagen, nein, ist total menschenfeindlich?
Ich glaube, dass sich zunächst mal eben zeigt, dass dieser politische Satz 2015 wird sich nicht wiederholen, eben mit riesigen Fragezeichen in Deutschland und Europa diskutiert wird. Also 2015, als die syrischen Flüchtlinge in Deutschland vor allem ankamen, die Kanzlerin Angela Merkel damals eben gesagt hat, wir sind ein offenes Land, jeder, der Anspruch auf Flucht, auf Asyl hat, unter den Flüchtlingsstatus, der wird hier auch aufgenommen werden. Und es hat ja eben ein paar Monate gedauert, bis da eben die ersten Dinge relativiert worden sind und bis vor allem diejenigen, die heute diesen Asylkompromiss in Europa mitverhandeln, damals gesagt haben, hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Ich glaube, man muss das eben schon nochmal sagen, dass da natürlich immer diejenigen, die regieren, andere Entscheidungen treffen als die, die in der Opposition sind und das eben auch kritisieren können und eben auch sagen können, so darf es eigentlich nicht sein. Aber dass wir jetzt einen Asylkompromiss offenbar finden oder die Aussicht haben, einen zu finden, der in Europa halbwegs konsensfähig ist, das ist ein Fortschritt, das muss man so sehen, wie es ist, dass der nicht das ist, was man sich wünscht, wenn man wirklich Flucht und Asyl für ein ganz großes Problem hält, in dem Menschenwürde ganz oben stehen muss, das ist ja auch klar. Und eben die Frage, wie schafft man einen Weg, der das eine nicht gegen das andere ausspielt, sondern der versucht, unter allen schlechten Lösungen die am wenigsten schlechte zu finden. Ich glaube, das muss man respektieren, dass das so ist. Dass am Ende niemand glücklich damit sein wird, das scheint mir auch sehr klar zu sein.
Sie haben jetzt gerade Angela Merkel angesprochen. Ich würde gerne noch mal reinhören, was sie am 31. August 2015 in der Bundespressekonferenz gesagt hat.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Auch das, dieses wir schaffen das, das hat ja total für Kontroversen gesorgt. Aber trotzdem hat es eins geschafft. Wir hatten es vorhin schon davon. Auch eine Art Vertrauen und eine Art Zusammenhalt, dass dieses Land es schafft, Menschen aufzunehmen, die Hilfe brauchen. Und das könnte in Zukunft anders werden.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die Erfahrung, wir haben ja nicht nur die Erfahrung des Jahres 2015, die wir jetzt praktisch noch verhandeln, wenn wir über diesen Asylkompromiss reden, sondern wir haben auch die Erfahrung der Jahre 2022 und 2023, in denen Millionen ukrainischer Flüchtlinge, davon 1 Million ungefähr in Deutschland, aufgenommen worden sind und eben auch mit Anstand und Würde ihren Platz gefunden haben. Ob für länger oder für kürzer, das weiß ja keiner. Insofern glaube ich, dieses wir schaffen das, haben wir 2015 am Ende nicht eingelöst oder wurde nicht so eingelöst, wie man das erwartet hat. Aber dass es 2022 und in diesem Jahr eingelöst wird, das scheint mir schon sehr offensichtlich zu sein. Und da gilt dieser Satz, wir sind ein starkes Land und das schafft man auch. Und das haben ja eben merkwürdigerweise auch diejenigen geschafft, und zwar ohne großen Zirkus, die eben in der EU-Asylpolitik immer auf der Bremse standen. Polen, Ungarn, Bulgarien, die haben eben auch in der Ukraine-Krise Flüchtlinge aufgenommen, und zwar ohne da jetzt eine ganz große Sache draus zu machen. Insofern glaube ich, die Erfahrung mit der Ukraine ist, es geht. Das ist vielleicht auch das, was man jetzt bei der Asylreform sieht. Es gibt eben Bewegung, es gibt immer noch diejenigen, die nicht begeistert sind, die nicht mitmachen wollen, die auch diesen Kompensationsmechanismus nicht mittragen wollen. Polen und Ungarn zum Beispiel, Bulgarien auch, die Slowakei. So, das sieht man jetzt. Aber dass man einen Weg finden muss, um einerseits, und ich meine, wir reden jetzt im Moment, reden wir noch über vergleichsweise kleine Probleme, die werden sich nochmal verändern, wenn wir die ersten großen Klimafluchtbewegungen, Migrationsbewegungen sehen. Und bis dahin spätestens muss man ja einen Weg haben, wo man sagen kann, es gibt Menschen, es gibt Dinge, die können wir nicht lösen innerhalb der Grenzen Europas, und es gibt eben auch Menschen, die können hier nicht hinkommen. Und das ist eine harte Entscheidung. Und eben wie gesagt, unter allen Schlechten ist das jetzt vielleicht die am wenigsten schlechte und auch der am wenigsten schlechte Weg.
Wir bekommen gerade viele Rückmeldungen, auch was dieses Thema angeht. Mich haben da zum Beispiel auch, hat mich so Begriffskritik erreicht. Also, dass Menschen schreiben, hey, ihr redet da über so einen Kompromiss, der da auf EU-Ebene gemacht wird. Und es geht aber da um Menschen. Und da hat zum Beispiel ein Hörer geschrieben, ihr sprecht dann von sowas wie gefängnisartig anmuten an den Grenzen. Sagt doch, das ist ein Gefängnis. Oder auch von diesen Grenzverfahren. Da hatte er gesagt, andere würden vielleicht sagen, da werden dann Asylanträge verweigert. Da finde ich, muss man journalistisch natürlich auch immer abwägen, was davon hat sich denn auch schon vielleicht gezeigt. Und da hat sich natürlich momentan noch nichts gezeigt, wie es dann sein wird genau. Aber wie gehen Sie denn auch als Journalistin mit diesen Begriffen um?
Ich glaube, dass man versuchen muss, Begriffe zu finden und Begriffe zu benutzen, die man selber nicht propagandistisch auflädt und die nach Möglichkeit auch nicht so aufzuladen sind. Wir hatten ja eben schon mal die Scholz-Rede in Falkensee. Mich erinnert das eben immer an Sigmar Gabriel, damals den Wirtschaftsminister, SPD-Vorsitzenden, der in Heidenau 2015 dann sagte, ihr seid das Pack, weil Leute eben anders gesprochen haben, als man hier im politischen Berlin spricht. Ich glaube, zu sagen, man hat diesen Grenzmechanismus, das Grenzverfahren, das ist natürlich das Bemühen, einen neutralen Begriff zu finden und dass diejenigen, die Menschenrechtsaktivisten sind, die sich pro Asyl, die sich um Flüchtlinge kümmern und das ja auch ehrenamtlich und mit großem Engagement und wirklich auch bewundernswerter Konstanz tun, dass die das anders bezeichnen, das finde ich dürfen die. Das sind eben einfach Aktivisten, die so reden können und so reden müssen. Ich glaube, dass Journalisten am besten anders reden, weil man eben ja nicht Partei ist, weder für die eine noch für die andere Seite.
Ursula Weidenfeld hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Anschuldigungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann haben die Woche geprägt und auf dieses Thema möchte ich heute auch noch mal schauen, gemeinsam mit meinem Gast, mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Es soll ja ein richtiges System gegeben haben, durch das junge Fans dem Sänger vor, während und nach der Show zugeführt worden sein sollen. Und es soll zum Teil ohne Einwilligung zu Drogenverabreichung und zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Sänger Till Lindemann hat jetzt eine Anwaltskanzlei beauftragt, die bekannte Kanzlei, Medienkanzlei Scherz Bergmann aus Berlin. Und die haben eine Erklärung, ein sogenanntes presserechtliches Informationsschreiben veröffentlicht. Und da steht drin, dass die Vorwürfe, die von mehreren Frauen erhoben würden, ausnahmslos unwahr seien und man werde wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte einleiten. Klingt wie eine Drohung.
Ja, klingt wie eine Drohung, kann man, glaube ich, auch so verstehen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und die Replik darauf ist ja, oder viele Journalisten, auch der Journalistenverband, haben ja gesagt, sie lassen sich nicht einschüchtern und das sei nicht zulässig. Ich fand interessant die Stellungnahme des NDR, des WDR und der Süddeutschen Zeitung, die eben gesagt haben, wir wissen, wie Verdachtsberichterstattung geht. Und ich glaube, das ist genau die richtige Antwort. Wir haben in Deutschland ein Mediensystem, das funktioniert, das zum großen Teil mit großer Kompetenz, gerade in solchen Fällen, auch abwägt, was berichtet man nicht, wo hat man Hinweise, die hart genug sind, um sie zu veröffentlichen und wo hat man das nicht. Und die haben natürlich auch alle große Rechtsabteilungen im Rücken, die sie da im Zweifel verteidigen. Insofern würde ich eben sagen, dieser Informationsbrief von Scherz Bergmann ist deshalb auch richtig, um allen, die im Moment aufgebracht sind, alle, die sich in dieser Debatte beteiligen. Und das läuft ja eben zum ganz großen Teil gar nicht mal über die klassischen Medien, sondern eben auch in den sozialen Medien von Betroffenen, von Menschen, die jetzt ihre Erfahrungen berichten oder die Erfahrungen teilen, dass man da aufpassen muss und dass man vorsichtig sein muss, ohne eine mögliche Tat zu relativieren oder klein zu machen. Wenn da etwas geschehen ist, dann gehört es vor Gericht, dann muss es geurteilt werden und dann muss eben auch das Urteil fallen und eben Strafen oder eben auch Freispruch erfolgen. Aber bis dahin, bis jemand verurteilt ist, gilt er eben als unschuldig. Und das muss man respektieren, ohne dass man sagt, wir wollen das jetzt kleinreden und das ist kein Problem. Es ist ein riesengroßes Problem. Sexualisierte Gewalt an jungen Menschen, jungen Frauen, jungen Männern ist ein riesengroßes Problem. Das sieht man in allen Ländern der Welt und das sieht man auch in Deutschland. Aber ob es in diesem Fall so war, wie es jetzt geschildert ist, das wissen wir eben noch nicht. Das werden wir irgendwann erfahren. Und bis dahin ist, glaube ich, jeder gut beraten zu wissen, oder sagen wir so, diejenigen, die wissen, wie Verdachtsberichterstattung geht, die sollen das auch gerne und gut und richtig und ausführlich machen und die müssen es auch machen, bei denjenigen, die es vielleicht nicht wissen und die jetzt eben aus Empathie oder aus Mitgefühl oder eben weil sie selber auch Erfahrungen machen oder gemacht haben, dabei sein und mitreden, bei denen würde ich eben schon auch als Journalistin sagen, seid halt vorsichtig. Das ist öffentlich, das ist ein öffentlicher Diskurs, der da stattfindet. Und das ist nicht egal, mit welchen Behauptungen man da unterwegs ist, was man teilt, mit wem man redet und mit wem man da interagiert.
Obwohl es ja auch, also ich habe diese Erklärung auch des Journalisten Daniel Drepper, der die Recherchekooperation von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung leitet, auch gelesen und der geht ja noch ein bisschen weiter. Er sagt einerseits, ja, überlasst uns, die wir wissen, wie wir Verdachtsberichterstattung machen, das gerne. Aber er sagt auch, dass diese Kanzlei, wo Till Lindemann sehr, sehr viel Geld reingibt, die natürlich auch eine gewisse Macht hat, weil sie auch Diskurse prägen kann, dass dieses Schreiben, was auch er als eine Art Drohung bezeichnet hat, zumindest so hat er es suggeriert, dass das auch eine Drohung eben wirklich an die Betroffenen sein kann, die jetzt eingeschüchtert werden könnten und die sich dann eben nicht mehr äußern, was wiederum dann die Recherchen sehr erschwert.
Das stimmt und das sind ja die Erfahrungen, die in den USA gemacht worden sind nach diesem ganz großen Weinstein-Fall, wo eben im Grunde ja über Jahre und offenbar Jahrzehnte hinweg Betroffene eben ruhig gestellt worden sind, indem sie entweder bedroht worden sind oder abgefunden worden sind oder eben bestochen worden sind, dass sich das nicht wiederholt darf oder dass das in Deutschland nicht sein soll und sein darf. Darüber reden wir übrigens jetzt auch nicht seit einer Woche, sondern seit 2 Jahren. Wir haben ja in einem großen Verlag, wo auch die besagte Rechtsanwaltskanzlei auch involviert war oder involviert ist, das weiß ich gar nicht genau, eben genau dieselbe Debatte wird eben mit Geld rausgekauft, wer sich beklagt und wer zu Recht sagen kann, er sei oder sie sei missbraucht worden. Und dass das eine Gefahr ist und dass das ein großes Thema ist, ist völlig klar, dass man aber und das ist unverhandelbar und das ist auch bei Rammstein unverhandelbar. Solange als unschuldig gilt, wie man nicht verurteilt ist, das muss man ernst nehmen und das müssen auch alle die ernst nehmen, die jetzt zu Recht aufgebracht sind und zu Recht betroffen sind und zu Recht glauben, dass das jetzt aufhören muss und dass junge Menschen, junge Frauen, junge Männer beschützt werden müssen, auch geschützt werden müssen vor Übergriffen, die über die sie keine Herrschaft haben und in denen sie nicht diejenigen sind, die entscheiden und am Ende Nein sagen und Nein sagen können.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und mein Gast, die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, die hat was mitgebracht, wo sie, ich glaube, zwischen Belustigung und Ärger schwankt, nämlich die sogenannte Unstatistik des Monats vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Die suchen immer einmal im Monat eine Statistik raus, bei der es komplett durcheinander geht mit den Zahlen. Und Sie als Wirtschaftsjournalistin schauen da natürlich ein bisschen genauer hin. Worum geht's da bei dieser Unstatistik des Monats?
Naja, was ich interessant daran finde, ist gar nicht, dass die Statistiken falsch sind. Das kennt man ja, ne? Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist eben die Berichterstattung über die Wahrnehmung von Statistik, von Zahlen. Und das ist etwas, was so Menschen wie ich bin jetzt nicht so ein richtiger Zahlenmensch. Also ich hätte kein Mathematikstudium schaffen können, aber ich bin super fasziniert von Zahlen. Und ich finde eben super interessant die Frage, wenn man etwas liest und die Unstatistik des letzten Monats, wenn ich die kurz erzählen darf, geht um den Gardasee und die Frage, trocknet der aus oder nicht? Wenn man sich so ein bisschen versucht zu erinnern, so vor ein paar Wochen gab es mal eine Riesenwelle, alle gesagt haben, der Gardasee trocknet aus, der hat nur noch 50% seines ursprünglichen Fassungsvermögens und wenn man da im Sommer hinfährt, ist nichts mehr da. Das ist natürlich nicht so und diese Unstatistik des Monats beschäftigt sich eben mit der Frage, wie konnte das passieren, dass diese Zahlen so wahrgenommen werden. Und die sagen dann eben, es gibt so ein Pegelmesser. Der Pegelmesser, der ist an einer Stelle vom See. Der ist eben tatsächlich um 53 Zentimeter gesunken, aber eben nicht um 53%. Das war schon mal das erste Missverständnis. Und der steigt aber auch wieder. Also ist der Gardasee, wenn ich das zur Beruhigung von allen sagen darf, ist nicht ausgetrocknet. Und
so wie so viele Medien berichtet haben, ja tatsächlich.
Man wird ihn wiederfinden im Sommer. Und wahrscheinlich ist er auch gar nicht so leer, wie erwartet. Das soll jetzt nicht relativieren, das Problem, dass die Seen in Oberitalien ein Wasserproblem haben. Aber die Frage, wie man Zahlen, Statistiken wahrnimmt und was man daraus macht und ob man eben nicht manchmal klug beraten ist, nochmal genau hinzugucken, die wird da diskutiert und die finde ich wahnsinnig wichtig, eben auch, weil man ja Medien wahrnimmt, weil man selber als Journalist ja auch Zahlen benutzt und Studien benutzt und mit denen umgeht und die eben auch immer mal wieder, ich bin ja Kolumnistin, auch mal zuspitzt und auch mal so aussucht, dass sie gerade zur eigenen Botschaft passen. Aber dass man da als Leser eben nochmal gucken muss und nochmal fragen muss oder als Zuschauer, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und das ist eben beim Gardasee super, ist natürlich auch relevant jetzt im Sommer. Die Statistiken vorher, die Unstatistiken, da ging es um die Frage, ob E-Bike-Fahren das Herzinfarktrisiko senkt. Das tut es nicht, das muss ich leider sagen.
So der typische kausale Zusammenhang, der dann keiner ist, oder?
Und, genau, und ob Skoda-Fahrer die schlauesten Autofahrer sind, die es gibt, da gibt es auch eine Statistik, das ist nicht so. Also ich meine, dass man, ja, es ist natürlich immer eine Frage, was puzzelt man zusammen und lässt sich das zusammenpuzzeln? Sind diese Studien seriös? Gibt es da Rechenfehler? Gibt es keine? Gibt es vielleicht auch falsche Annahmen? Aber eben vor allem die Frage, wie nimmt man das wahr? Also selbst bei Dingen, die nicht verhandelbar sind, der Pegelstand im Gardasee ist ja gesunken. Ist es jetzt wirklich Alarm oder ist es einfach ein jahreszeitliches Ereignis? Ist es wirklich nur noch die Hälfte vom ganzen See oder ist es die Hälfte vom Pegel? Was ist ein Pegel? Das, finde ich, sind super interessante Fragen. Und da bin ich dann auch als Nicht-Zahlen-Mensch erstens fasziniert und zweitens als Journalistin auch natürlich herausgefordert zu gucken, dass man nach Möglichkeit das, was man tut, eben auch seriös macht und eben auch richtig berichtet.
Ich fand ja lustig, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung da dann die Pressemitteilung beendet. Da war ein Professor, der hat dann geschrieben, wo liegt hier das Problem? Die Antwort: in der Zahlenblindheit der Medien. Und ich musste dann weiterdenken, weil natürlich sind es nicht die Medien in Anführungszeichen. Das ist vielleicht dann auch doch noch eine Ungenauigkeit an dieser Stelle, sondern es natürlich die Journalistinnen und Journalisten dahinter, die diese Zahlenblindheit reproduzieren und vielleicht dann auch die anderen Medien, die das sehen und denken, oh, catchy Schlagzeile, machen wir doch jetzt auch mal.
Ja, einmal das. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das Zweite ist aber auch, das geht, glaube ich, noch so ein bisschen tiefer. Das ist eine Frage, was nimmt man wahr? Als Journalist natürlich, da denkt man so, such halt das raus, was irgendwie läuft und was die Leute interessant finden. Aber warum finden die Leute das interessant? Warum finden die es interessanter zu sagen, der Gardasee ist zur Hälfte leer, als der Pegel ist um 50 Zentimeter gesunken? Würde ich jetzt sagen, ist total klar, warum die das interessanter finden. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Reflex. Also der Reflex ist halt, macht das große Bild. Sieh zu, dass sich im Gehirn der Menschen, die du informierst, Bilder bilden, dass die was vor Augen haben. Und dann geht es dann manchmal eben mit einem durch und man kann eben nicht mehr die Zahl, die man hat und die auch belastbar ist, wirklich seriös referieren. Weil ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde man die ja auch gar nicht referieren. Ne? Wen interessiert der Pegel vom Gardasee? Keinen Menschen. Aber wenn er halb leer ist, das ist schon doll.
Ursula Weidenfeld hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben mir verraten, dass Sie gerade ziemlich im Stress sind, weil Sie nämlich ein neues Buch schreiben. Worum geht es denn da? Auch um Zahlen?
Nee, da geht es auch um Zahlen. Es geht aber vor allem um ein zeitgeschichtliches Buch zur Geschichte der beiden deutschen Staaten. Und ich habe Ihnen erzählt, deshalb habe ich es auch erzählt, weil ich super froh bin, dass ich in einem Land lebe, in dem es Bibliotheken gibt. Also in dem man wirklich in Bibliotheken gehen kann, Bücher ausleihen kann, da sitzen kann, arbeiten kann, alles bekommt, das ist ein Paradies.
Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Autorin und Kolumnistin im Tagesspiegel, wenn ich es richtig weiß.
Tagesspiegel, Spiegel, Stuttgarter Zeitung.
Und ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.